so eine Plastiktüte über dem Kopf zu haben. Also diese positive Beeinflussung der Atmung ist gesundheitsfördernd. Viele verbreitete Beschwerden können dabei günstig beeinflusst werden. Die oberen Luftwege werden ähnlich wie beim Husten von störenden Sekreten befreit. Der Gasaustausch wird erhöht, sodass unter anderem die Ausscheidung von Cholesterin gefördert wird. So komplex kann das Lachen untersucht werden. Und man kann sogar die neurohormonale Bedeutung des Lachens immer feiner untersuchen und hat das auch gemacht. Das Lachen bringt komplizierte neurologische Strukturen ins Spiel. Im Jahre 1953 entdeckte der Neurophysiologe Orts das Lustzentrum im Gehirn, also eben dieser Nucleus accumbens. Es ist im sogenannten limbischen System lokalisiert. Von diesem System gehen aber auch andere Affekte wie Wut und Aggression aus. Die Übertragung solcher Gefühlsreaktionen erfolgt durch die Vermittlung des neurovegetativen Systems über die Neurotransmitter, die sich im Bereich der Synapsen, dem Abstand zwischen zwei Zellen, auswirken. Dadurch wird die Nervenüberleitung beeinflusst. Die Aktivität der Neurotransmitter wird durch bestimmte Hormone bzw. Neuromodulatoren erweitert oder vermindert. Dazu gehören die berühmten Endorphine, also das sogenannte innere Morphium, und die Enkephaline. Der Neurologe Frey stellte in kontrollierten Untersuchungen fest, dass nach einem ausgiebigen Lachen die körpereigene Hormonproduktion zum einen gesteigert wird und zum anderen die Zirkulation gewisser Immunsubstanzen für Stunden erhöht ist. Herzhaftes Lachen übt auf das neurovegetative System eine Schockwirkung aus, die das gesamte Herz-Kreislauf-System aktiviert. Zunächst kommt es zu einer Beschleunigung des Herzschlags. Daran schließt sich eine längere Phase der Entspannung an, die unter der Dominanz des Parasympathikus steht. Der Herzrhythmus verlangsamt sich und der Blutdruck wird gesenkt. Man hat schon im Jahr 1928 angenommen, dass die Widerstandskraft des Organismus gegen Krankheit erhöht wird, wenn ein Mensch häufig und regelmäßig lacht. Und dies wird durch die Befunde der modernen Wissenschaft über das Lachen bestätigt. Und diese moderne Wissenschaft nennt man Gelotologie. Die Gelotologie, die Wissenschaft des Lachens, die ist also unübersichtlich geworden. Also es gibt also eine Riesenliteratur darüber. Also es ist von einem Menschen in keiner Weise mehr zu schaffen, das alles zu bewältigen, aber dafür haben wir ja eben das Universalgedächtnis, die Universalbibliothek, das Internet, in der man sozusagen alles finden kann. Mitinitiator dieser Forschungsrichtung, die eben als Gelotologie, abgeleitet von griechisch Gelos, gleich Lachen, bezeichnet, war ein amerikanischer Wissenschaftsjournalist Norman Cousins. Der erkrankte in den 70er Jahren an einer Spondylarthritis, das heißt einer progredienten degenerativen Entartung der Grundsubstanz der Gelenke und der Wirbelsäule. Diese Erkrankung war mit sehr starken Schmerzen verbunden und hatte eine denkbar schlechte Prognose. In seinem autobiografischen Krankheitsbericht »Der Arzt in uns selbst« von 1981 gibt Cousins eine Überlebenschance von 1 zu 500 an. Er kannte Berichte aus wissenschaftlichen Zeitschriften, in denen der unheilvolle Einfluss von negativen Gemütszuständen auf das innersekretorische System des Menschen beschrieben wurde. So versuchte er den Umkehrschluss. Er bemühte sich systematisch, sich zum Lachen zu bringen, indem er sich lustige Filme vorführen oder witzige Bücher vorlesen ließ. Dabei stellte Cousins bald fest, dass seine Schmerzen weitgehend nachließen, nachdem er etwa 10 Minuten lang intensiv gelacht hatte. Außerdem konnte er danach mindestens 2 Stunden problemlos schlafen. Diese subjektive Erfahrung wurde bald durch spezifische Tests zur Ermittlung des Entzündungsgrades im Bereich der Wirbelsäule bestätigt. Denn es kam zu einer signifikanten Abnahme der sogenannten Sedimentationsrate nach jeder einzelnen Lachkur. Die Gelotologen haben dafür mittlerweile eine Erklärung gefunden. Beim Lachen werden bestimmte körpereigene Hormone, die sogenannten Katecholamine, Adrenalin und Noradrenalin, in den Blutkreislauf ausgeschüttet. Sie rufen eine wirksame Entzündungshemmung hervor. Es konnte schon 1996 experimentell nachgewiesen werden, dass sich in der Folge eines intensiven Lachens signifikante neuroendokrinologische Veränderungen ergeben. Dies bezieht sich insbesondere auf die sogenannten Stresshormone. So kam es zu einem Ansteigen aktivierter T-Lymphozyten, also Thymus-Lymphozyten, weißer Blutkörperchen. Sie üben einen positiven Einfluss bei Krebs und kardiovaskulären Erkrankungen aus. Ferner erfolgte auch eine Erhöhung der Anzahl natürlicher Killerzellen. Sie sind für die körpereigene Immunabwehr von besonderer Bedeutung, da sie gerade solche Zellen im Körper eliminieren, die durch eine virale Infektion geschädigt wurden. Entsprechendes gilt für bestimmte entartete Tumorzellen. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Aktivität und Anzahl dieser natürlichen Killerzellen nach einem intensiven Lachen ansteigen. Ein Forscher schrieb: Es ist erstaunlich, dass etwas so Einfaches wie ein heiteres Lachen es ermöglichen kann, eine so signifikante immunologische Zelle wie die natürliche Killerzelle zu modulieren. Offensichtlich modifiziert heiteres Lachen die Physiologie und die Chemikalien, die die natürlichen Zellen affizieren, und es steigert ihre Anzahl und ihre Aktivität. Es wurde außerdem durch umfangreiche Untersuchungen festgestellt, dass es nach einem herzhaften Lachen zu einer Vermehrung der Immunglobulin-A-Antikörper kommt. Diese sind von großer Bedeutung für die körpereigene Immunabwehr. Als erste hatte dies die amerikanische Psychiatrin Kathleen Dillon festgestellt. Sie hatte ihren Versuchspersonen heitere Filmkomödien vorgeführt und im unmittelbaren Anschluss daran die Anzahl der Immunglobuline gemessen. Diese waren dabei deutlich erhöht. Immunglobuline sind Eiweißkörper, die sich im Mundraum befinden, um Viren und Bakterien Widerstand zu leisten. Sie gelangen aus dem Blut in den Speichel. Aus früheren Untersuchungen war bekannt, dass Stress und alle Arten negativer seelischer Befindlichkeit die Anzahl der Immunglobuline senken und so dem Keimbefall Vorschub leisten. Es wurde festgestellt, dass die Anzahl der Immunglobuline im Serum nach einer Lachübung ebenso angestiegen war wie im Speichel. Die Aktivität der Immunglobuline bezieht sich vor allem auf den oberen respiratorischen Trakt und hilft, Verletzungen und Infektionen zu verhindern. Bei Marathonjoggern kommt es übrigens zum entgegengesetzten Effekt. Die Anzahl der Immunglobuline im Speichel nimmt ab und die Anfälligkeit für Infektionen im respiratorischen Trakt erhöht sich. Auch die Veränderung von Zytokinen nach einer deutlichen Humorreaktion ist untersucht worden. Also auch hier finden sich veränderte, bessere Änderungen im Immunsystem. So, das ist jetzt mal der harte naturwissenschaftliche Kern gewesen. Also es gibt jetzt einen hochkomplexen Forschungszweig in der Medizin. Das ist die Psychoneuroimmunologie, ein großes Steckenpferd von mir, was also diese ganzen neurohumoralen Verbindungen nach einem biopsychosozialen Konzept verändert. Aber für unsere heutige Sendung, Lachen ist die beste Medizin und eben auch für das Immunsystem. Ja, also ich habe eine Patientin sehr lange behandelt, die immer unter permanenten Infektionserkrankungen litt. Und das war eine junge Frau, die diese chronische Infektionserkrankung entwickelt hatte, nachdem sie nach dem Studium in ihren Job gewechselt ist und das todernst angegangen ist. Sie konnte nicht lachen. Die Stunden mit ihr zu Anfang waren immer sehr beklemmend für mich und ich konnte da kaum lachen. Also innerhalb der Übertragung hat sich dieser ernste Zustand der Patientin so auf mich übertragen, dass mir das Lachen erstmal zwischenzeitlich vergangen war. Und dann konnte sich die Patientin im Laufe der Therapie mit meinen doch immer wieder versuchten Witzen in das Lachen retten und konnte dann also auch neue Lebensentwürfe entwickeln, um dann wieder lachen zu können. Und die Infektionen klangen so, also allmählich immer mehr ab.
Der Satz, Lachen ist gesund, wo kommt der her?
Aus der Medizin?
Nein, er soll angeblich in der Zeit der Aufklärung eine Parole gegen die Verteufelung des Lachens durch die Kirche gewesen sein.
Aha, ja.
Also in Wirklichkeit lacht keiner um der Gesundheit willen, sondern wir lachen alle um der Lust willen.
Ja, ja.
Und wir lachen alle die Angst weg.
Mhm, ja.
Das Kind, das gekitzelt wird von der Mutter, dass es sich, sie sagt ihm ja, sie sagt es jetzt noch einmal, ich wende dich dir zu, damit du dich von mir abwendest, bekommt ja Angst und
ja.
Es fängt an zu lachen.
Mhm. Ja, also
wir lachen immer, um die Angst ja aus uns, um aus uns heraus zu katapultieren.
Ja.
Und der Witz. Kann man sagen, also gute Witze signalisieren immer Neues. Es gibt eine Entwöhnung und eine Lösung von Abhängigkeit. Es geht auch ohne den jetzigen Status quo.
Mhm.
Also die Angst vor der Loslösung, die Angst vor dem Neuen wird auch durch den Witz hinweggelacht.
Ja, ja. Mhm. Also es hat eine befreiende Wirkung.
Ja,
ja.
Es dient der Entwöhnung, der Mut zum Neuen.
Ja. Also ich bin ja oft in meinem Leben erneuert worden und kann da eine wunderbare Anekdote aus meinem reichhaltigen Leben erzählen. Ich war so circa 21 Jahre jung, lang ist's her, und habe mich bei der Berliner Oper in der Bismarckstraße als Komparse beworben und wurde da auch genommen. Und dann gab's die einzige heitere Oper von Richard Wagner, die Meistersinger von Nürnberg. Da war dann in der einen Szene im Wettkampf, in dem der Ritter Stolzenberg seine feine Arie singen musste, da war der ganze Chor verstärkt, auf einer Rampe sitzend, verstärkt durch Komparsen wie mich. Und in diesem Abend muss der Souffleur irgendwie ein Ersatzmann gewesen sein, der alles mitsprach und so sehr laut mitsprach, dass wir auf der Rampe, das war sicher nicht im Publikum zu hören, einen richtigen Dialog zwischen dem Souffleur und dem Sänger hören konnten. Und das war ja ein sanftes Liebeslied, was der Sänger spielte und oder sang, und das war dann auf einmal ein Dialog zwischen dem Souffleur und dem Sänger. Und da machten dann noch andere so ihre Witze und es hat mich nicht gehalten. Ich musste laut lachen, sodass auf der Bühne während der Vorstellung, sodass fast der Vorhang geworfen wurde. Naja, ich habe mich dann wieder eingekriegt und konnte ja auch damals schon sehr laut lachen und konnte mich da wirklich nicht mehr beherrschen. Und dann habe ich Hausverbot bekommen und meine Opernkarriere war beendet. Deshalb möchte ich jetzt aus dieser heiteren Oper von Richard Wagner, die Meistersinger von Nürnberg, mal eine Zwischenmusik spielen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so viel Richard Wagner, die Ouvertüre aus den Meistersingern von Nürnberg. An Musik kommt dann nachher dann noch einiges von Jacques Offenbach aus der Oper oder Operette, die
Orpheus in der Unterwelt.
Orpheus in der Unterwelt, schönen Dank. Ich möchte jetzt einige Zitate von mehr oder weniger berühmten Figuren der Weltgeschichte bringen über das Lachen. Ein berühmter Philosoph war ja, wie gesagt, Demokrit über den und Epikur, und darüber hat Marx viel geschrieben, aber ein Zitat von dem ernsten Platon möchte ich nun mal hier zum Besten geben. Aber auch lachlustig dürfen unsere Jungen nicht sein, denn wenn man sich starkem Lachen hingibt, zieht das einen starken Umschwung nach sich. Unannehmbar ist es daher, bedeutende Männer von Lachen überwältigt darzustellen, noch viel weniger aber die Götter. So schreibt Platon in seiner Utopie Der Staat. Also man darf die Götter und die Heroen nicht auslachen. Man darf sie in keiner lächerlichen Situation sehen.
Also, man darf sie nicht entblößen.
Ganz genau. Also jemand,
Lachen hat ja auch immer etwas mit Entblößen zu tun.
Ja.
Man betrachtet einen Missstand, stellt ihn dar und dann verlacht man ihn.
Ja.
Es ist ein Anprangern, wie man an, wenn man an Till Eulenspiegel ja. denkt.
Also man wird ausgelacht und man schämt sich. Ne? Also man will ernsthaft, also seriös wirken und stolpert und wumms ist die ganze Würde hin und man wird ausgelacht.
Kein Kind lacht, wenn jemand auf einer Bananenschale ausrutscht. Oder es lacht, aber es lacht herzlich, es lacht niemanden aus.
Genau.
Also nicht dieses Lachen, das du jetzt beschrieben hast.
Das hämische
hast.
Lachen.
Ja,
ne?
Sie lachen einfach.
Einfach herzlich.
Ja, ne? Herzlich. Er fällt hin und steht wieder auf, weil ihnen das im Rahmen ihres Laufenlernens unsagbar oft passiert ist.
Ja.
Und man steht relativ unbeschadet wieder auf.
Richtig. Deshalb macht ja der Clown, ahmt ja die Kinder nach in seiner Tollpatschigkeit. Also ein guter artistischer Clown beherrscht ja eine gute Artistik. Und er macht sich sozusagen zum täppischen Kind. Und wir gucken dann, schafft er jetzt den Klimmzug oder nicht? Und fällt er jetzt runter? Und im letzten Moment, also kommt er dann doch davon. Bei Charlie Chaplin findet man viele dieser Szenen, also dass er, oder bei Dick und Doof, Buster Keaton, nicht? Also dass also etwas so gerade im letzten Moment wieder gut geht, beziehungsweise also in eine absurde Situation führt. Und dann ist man gespannt und dann entlädt sich das über diesen Zwerchfellmuskel, wie ich das vorhin gesagt habe. Ne? Aber man ist sozusagen, ja, man schämt sich, wenn man sozusagen einen Fehler macht und stolpert.
Das kommt dann später, ne? Wenn der Leistungsdruck und der Zwang zum Perfektionismus implantiert ist im Gehirn, dann fängt man eben an, sich zu schämen für eine Tollpatschigkeit.
Also wenn es todernst geworden ist, nicht? Also und man also immer im Wettkampf steht ne? Und die Hierarchiemuster meint, bedienen zu müssen.
Ja. Wenn man das Leistungsprinzip erfüllen will.
Ja, und das bringt hier Platon in seiner Utopie, also das heißt ja kein Ort, Utopie, also das Perfekte, wie es sein sollte, oder wie man sich's vorstellt, eben perfekt zu sein, das gräbt sozusagen jeden Humor ab und man hat Angst vor dem Versagen und steht nicht mehr gut da.
Also die Lebensfreude und die Lust bleibt auf dem Weg geht verloren auf dem Weg dann.
Ja. Na, also das ist eben dann auch das Entlastende durch das Lachen, also dass man herzhaft über etwas sich freuen kann, auch eben wie in dem Beispiel hier vom letzten Sonntag, wo uns fast der Schlepper mit seiner Bugwelle erfasst hatte. Ne? Aber wir sind wunderbar davon gekommen.
Also es ist was wir schon mal gesagt haben, es ist die Freude der Katastrophe entronnen zu sein, sich im Lachen zeigt und äußert.
Ja.
Man lacht die Angst, die man hätte haben müssen oder hatte, weg.
Ja.
Man befreit sich.
Und dann läuft es ja unbewusst auch immer wieder so, dass man, also wie jetzt hier bei dieser Ruderpartie, den Kitzel sucht. Also ja, ob man nicht nochmal doch überlebt, ne? Also und ob man nicht gerade wieder in die Schippe hineinfallen könnte, dass es aus ist und wieder probiert, ach, ich bin ja doch wieder davon gekommen, ne? Also diese Unverletzlichkeit, die...
Wir wollen ja alle omnipotent sein, ja, und unsterblich.
Ja.
Und Lachen hat ja auch etwas mit Angst vor dem Tod zu tun. Man,
genau,
lacht die Todesangst weg. Man ist, ja, der Katastrophe nochmal entronnen.
Genau.
Man ist wieder geboren worden.
Ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja. Ne? Der hat alle überlebt.
Ja.
Ich hatte so eine Nenntante, Tante Toni, die kam zur Beerdigung meines Vaters und war damals schon so Anfang 90, Mitte 90 und sagte, ich gehe immer gerne zu Beerdigungen und freue mich, dass ich noch nicht dran bin. Ne? Also, und wie das ja also auch in Begräbnisfeiern ist, da werden dann nachher nach dem Gottesdienst oder der Beerdigung und der Trauerfeier wird dann also nochmal gegessen und getrunken und herzhaft gelacht, auch zum Teil Witze erzählt, ne? Auch über den Verstorbenen, ne? Also was er Heiteres alles gemacht hatte.
Der Leichenschmaus.
Ja, ja, ne? So. Nochmal zum Kitzeln und dem Lachen sagt Aristoteles, dass nur der Mensch kitzlig ist, liegt an der Feinheit seiner Haut und an dem Umstand, dass nur er von allen Geschöpfen lachen kann. Also wie auch vorhin schon von dir und diesem Wissenschaftler genannt. Und ein griechisch-ägyptischer Weltschöpfungstraktat aus dem 3. Jahrhundert vor Christus: Siebenmal lachte Gott und auf sein Lachen wurden die sieben weltumfassenden Götter geboren. Beim siebten Male lachte er Freudentränen und geboren ward Psyche. Ja, oder ein jüdisches Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lacht. Ja, also ein göttliches Lachen, ne, sagt man. Solange wir im Tal der Tränen sind, dürfen wir nicht lachen, sondern müssen weinen. Deshalb sagt auch der Herr, selig die Weinenden, denn sie werden lachen. Wir sind im Tal der Tränen und dieses Säkulum gehört den Tränen, nicht der Freude. So Hieronymus. Die Menschen lachen und weinen und dass sie lachen, ist zum Weinen, sagt Augustinus. Und Chrysostomos sagt Folgendes: Wenn du auch solche Tränen weinst, dann bist du dem Herrn ähnlich geworden, denn auch er hat geweint über Lazarus und Jerusalem, und über das Schicksal des Judas ward er erschüttert, und weinen sehen kann man ihn oft, lachen niemals, nicht einmal stille Lächeln. Darum redet Christus so oft von Reue zu uns, preist die Bußfertigen glücklich und ruft Wehe über die, die lachen. Diese Welt ist eben kein Theater zum Lachen, nicht dazu sind wir beisammen, um schallendes Gelächter anzuschlagen, sondern um über unsere Sünden zu seufzen, und mit diesen Seufzern werden wir uns den Himmel erwerben. Ja, ich bringe mal nun noch eine Arie aus Orpheus in der Unterwelt, und zwar die Arie des Hans Stücks, so heißt der Herr in dieser Komödie oder in diesem Lustspiel, als ich noch Prinz war in Arkadien.
Kann ich noch einen Witz vorher?
Ja, bitte, gerne.
Ein Radfahrer fährt mit lockerem Schutzblech. Ein Passant ruft ihm zu. Ihr Schutzblech klappert. Der Radfahrer: Was? Passant: Ihr Schutzblech klappert. Darauf der Radler: Entschuldigung, ich kann nichts verstehen, mein Schutzblech klappert.
Ja.
Darüber lachen Kinder.
Ja, aber wir auch. So, jetzt hören wir uns mal Hans Stücks an. Ja, das war Theo Lingen, der Prinz von Arkadien. Also diese ganze Operette ist ja ein Lustspiel, und ich will es mal kurz zusammenfassen. Die Handlung spielt zunächst auf der Erde bei Theben im antiken Griechenland. Das Ehepaar Orpheus und Eurydike hat sich auseinandergelebt. Der Musiklehrer und Geiger Orpheus betrügt seine Frau mit der Nymphe Chloe. Also was ganz anderes als in dem eigentlichen mythischen Original, der treue Orpheus, der so bahnbrechend verliebt war. Er hätte sich längst von seiner ungeliebten Gattin getrennt, wäre da nicht die öffentliche Meinung. Und die öffentliche Meinung tritt in persona in dieser Operette auf. Eurydike, die ein gelangweiltes Leben führt, weiß das und es stört sie nicht weiter. Auch sie hat einen Geliebten, den Schäfer und Imker Aristeus. Was Eurydike nicht weiß, ist, dass ihr Liebhaber Aristeus tatsächlich Pluto, der Herr der Unterwelt, ist. Pluto will seine Geliebte in die Unterwelt verführen und wartet auf einen günstigen Zeitpunkt. Nach einem heftigen Streit zwischen den Eheleuten sieht Pluto seine Zeit gekommen. Er beißt Eurydike in den Hals und dieser Kuss des Todes liefert ihm Eurydike aus. Als Eurydike wieder zu sich kommt, schreibt sie gemeinsam mit Pluto einen Abschiedsbrief an Orpheus, ihren Ehemann. Verlassen muss ich diese Schwelle, denn ich bin tot und ohne allen Zweifel. Aristeus war der Gott der Hölle und jetzt holt mich der Teufel. Als Orpheus ihre Nachricht liest, ist er erfreut. Er denkt, endlich frei zu sein von seiner Frau und will die gute Nachricht sofort seiner Geliebten überbringen. Doch da tritt ihm die öffentliche Meinung in den Weg und fordert ihn auf, seine Ehefrau von Jupiter, dem obersten Gott, zurückzufordern. Wieder kann sich die öffentliche Meinung durchsetzen und sie begleitet Orpheus hinauf auf den Olymp. Im zweiten Bild spielt es auf dem Götterberg Olymp. Auch bei den Göttern herrscht Langeweile und Überdruss. Gott Oberhaupt Jupiter vergnügt sich ungeniert mit jungen Frauen. Diana ist traurig, weil sie den schönen sterblichen Akteon bei ihren Aufenthalten unten auf Erden nicht mehr gefunden hat. Juno, die Gemahlin Jupiters, macht ihrem Göttergatten eine Szene. Auf Erden sei eine wunderschöne Frau von einem Gott entführt worden. Jupiter streitet ab, etwas mit dieser Entführung zu tun zu haben. Da kommt Merkur, der Götterbote, mit der Nachricht, Pluto sei eben von einem Aufenthalt auf Erden mit einer wunderschönen Frau namens Eurydike in die Unterwelt zurückgekehrt. Jupiter ist erfreut, ist er doch durch diese Nachricht vorerst der Vorwürfe enthoben. Um seiner Unschuld Nachdruck zu verleihen, zitiert er Pluto aus der Unterwelt auf den Olymp. Pluto erscheint vor dem obersten Gott, doch er leugnet die Entführung. Da erscheint Orpheus zusammen mit der öffentlichen Meinung und fordert seine Frau zurück. Jupiter beschließt, die Sache in der Unterwelt genauer zu untersuchen. Er will Eurydike aus der Unterwelt holen, aber nicht für Orpheus, sondern für sich selbst. Die gesamte Götterschar folgt ihm in Plutos Höllenreich. Und nun in der Unterwelt in Plutos Boudoir. Hier hält Pluto die entführte Eurydike versteckt. Bewacht wird sie von Hans Styx, dem stets betrunkenen Diener Plutos, den wir eben gehört haben. Hans Styx umwirbt die Schöne und erzählt ihr von seiner Zeit in Reichtum und Pracht als Prinz von Arkadien. Doch Eurydike lässt das kalt. Sie sehnt sich zurück zu ihrem Mann auf Erden. Der Reiz des Abenteuers ist bereits verblasst. Die vom Olymp in der Unterwelt eingetroffenen Götter können das Versteck der Eurydike zunächst nicht finden. Doch Jupiter ist misstrauisch. In Gestalt einer Fliege. Also das ist das besonders Absurde in dieser Opera. Buffer ist der Gott auf einmal zu einer Fliege geworden. Kommt er durchs Schlüsselloch und entdeckt Eurydike. Er scharwenzelt um sie herum, gibt sich als oberster Gott zu erkennen und verspricht ihr, sie zu befreien und mit auf den Olymp zu nehmen. Und nun zum Schluss gibt Pluto ein Höllenfest. Es wird getanzt und getrunken. Jupiter erntet allgemeinen Beifall mit einem Menuett, das sich alsbald zu einem wilden Konkan steigert. Eurydike ist als Bacchantin auf dem Fest, abermals wird die göttliche Gesellschaft von den Sterblichen gestört. Wieder fordert Orpheus in Begleitung der öffentlichen Meinung von Jupiter seine Frau zurück. Jupiter gibt dem Wunsch nach, aber er stellt eine Bedingung, wenn Orpheus vor Eurydike in die Oberwelt hinaufsteige, dürfe er sich nicht nach seiner Gattin umwenden. So beginnt der Marsch in Richtung Oberwelt, die öffentliche Meinung, dann Orpheus und Eurydike von Hans Styx geführt. Doch als sie das Tor erreichen, schleudert Jupiter einen Blitz. Orpheus dreht sich erschrocken herum und hat damit seine Frau verloren. Aber auch Pluto soll Eurydike nicht haben und so bestimmt Jupiter. Nein, eine Bacchantin mache ich jetzt aus ihr, also eine Weingöttin. Ja, hören wir noch mal in die Operette hinein.
Schöne Bacchantin, darf ich Sie zum Tanze führen?
Mit Freude.
Ja, das war noch mal Orpheus in der Unterwelt. Und wir wollen noch so ein bisschen was über die Kulturgeschichte des Lachens mitteilen.
Ja, nochmal zu dem Buch von Angst ist ein gutes Mittel gegen Verstopfung aus der Geschichte des Lachens von Rainer Stollmann. Er ist Professor für Kulturgeschichte in Bremen. Und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, eben über die Kulturgeschichte des Lachens. Und wir wollten noch ein bisschen über Till Eulenspiegel plaudern. Ja, der ja wirklich die Groteske darstellt. Er heißt Till, kommt von Dietrich. Diet heißt Deutsch, deutsches Volk, und Rich Reich. Er ist reich am Volk. Er vertritt die Sichtweise und die Meinung des Volkes und wendet sich gegen die Macht der Feudalherren. Und das macht er in der Sprache seiner Zeit des 13. Jahrhunderts recht deftig. Er scheißt und wirft mit Scheiße. Und ein Spruch von ihm ist, er sagt zu dem Pfarrer, er glaubt nicht, dass er genau in die Mitte seiner Kirche scheißen kann. Kann der Pfarrer nicht. Und er zeigt ihm, um wie viel er das eben nicht in die Mitte platziert hat. Und das ist eben genau der Punkt, wo Kirche und Volk divergieren.
Ja.
Warum spricht er von Scheiße? Immerzu Scheiße. Warum?
Weil alles scheiße ist.
Nein, das, was du über deinen Patienten sagst, wir machen
aus Scheiße,
Dünger. Mhm. Denn das war ja die Zeit, als der Stand der Bauern an Macht verlor. Man begann, Städte zu gründen, man begann zu produzieren, Handwerk. Mhm. Und der Bauer brauchte
Scheiße, also Dünger.
Ja, die Kuh, die er besaß.
Die Dreifelderwirtschaft hörte auf.
Ja. Ne? Und die Macht des Bauern schwand. Er wurde für dumm erklärt und unkultiviert. Es begannen andere Regeln und andere Lebensgründe sich zu etablieren. Und der Bauer wurde immer mehr der einfache Mann. Aber seine Scheiße, der seiner Kühe und Schweine, war eben der Dünger, ohne den nichts wuchs.
Ja.
Der Bauer war ja sehr eingebunden in die Regeln der Natur. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und er konnte die Kuh auch nicht schlachten oder essen, sondern er brauchte sie als Dünger und auch die Fladen der Kühe zum Heizen.
Mhm. Ja.
Es hatte eine ganz andere Bedeutung, eine ganz elementare Bedeutung.
Ja, wie das in heutigen Nomadenstämmen noch ist, ne? Also die Kamelscheiße, die also als Feuer gebraucht wird, ne?
Ja.
Also
deshalb heißt also Till, wenn man ihn übersetzt heißt das Volkskönig Leckarsch.
Mhm.
Till Eulenspiegel zeigt dem Volk, dass es die Herren am Arsch lecken soll. Das war die derbe Sprache eben seiner Zeit.
Ja. Ja, und wie wichtig der Arsch ist, also eben der die Scheiße produziert, damit also eben was wächst, also eben recycelt wird, nicht? Also eben gedüngt wird. Also viele sind ja durch Dünger reich geworden, durch Guano zum Beispiel.
Wird man heute noch reich.
Ja.
Aber er hat das eben dargestellt, ja. Heute kann man darüber nicht mehr lachen, das ist peinlich.
Ja.
Scheiße zu sagen,
ja,
aber es war etwas ganz
mehr, ne?
Kostbares. Jetzt habe ich es geübt. Ja.
Ja, also damit wurde die Fäkalsprache zur Witzsprache, ne? Die aber einen tiefen Ernst widerspiegelte.
Ja.
Ne? Ja. Wobei also die hohen Herrschaften in Versailles noch im 18. Jahrhundert in den Schlosstrakt geschissen haben. Also es gab keine Toiletten. Ne?
Ja.
Ja. Also diese Verfeinerung der Kulturen ist immer eine Definition.
Richtig.
Ja?
Und auch die Kultur des Lachens ist eine Definition.
Richtig.
Über das, was die Menschen zu Zeiten Till Eulenspiegels gelacht haben, können wir nicht lachen ohne ein tieferes Verständnis dieser Zeit.
Ja, oder wir dürfen eben in bestimmten Situationen nicht lachen. Ja. Also das gehört sich nicht. Ja. Also
auch das ist der Zeit unterworfen.
Ja, und eben der Situation.
Ja.
Also der speziellen Situation, nicht nur in der speziellen Zeit, sondern hier darf nicht gelacht werden. Das ist eine ernste Angelegenheit, ne? Also wie jetzt hier unlängst, als diese Eurowings-Maschine abgestürzt war durch diesen Co-Piloten, da wurde dann die Heute-Show-Sendung abgesagt für diese Woche, ne? Ja, also man hat also nicht mehr lachen wollen und dürfen, also angesichts einer elementaren Katastrophe, die direkt in unser Volk geraten ist, in Friedenszeiten. Also da gehört es sich nicht, einen Witz darüber zu machen, ne? Also mir fiel dann in dem Zusammenhang also so ein Witz von Anfang des Jahrtausends ein, als die World Trade Center liquidiert wurden. Welches ist die Fluggesellschaft mit dem besten Service? Panem, fliegt sie direkt ins Büro, ne? Also das kann man dann heute wieder als Witz sagen. Oder eben ein ganz brutaler Witz, ne? Also den man jetzt sagen kann, nachdem das schon viele Jahre her war, was unterscheidet Möllemann von Boris Becker, nicht? Also ja, Möllemanns Aufschlag war härter, nicht? Also eine ganz elementare Verdichtung einer tragischen Sache, die aber damals nicht hätte gleich mit einem Witz benannt werden können, aber in der Vergangenheit oder wenn es schon länger zurückliegt, schon.
Ja. Also der Witz bricht den Bann.
Richtig. Also es kann dann gelacht werden. Ne? Also
weil der Bann gebrochen ist. Ja, ne? Der Bann der Bestürzung, der Bann der Verzweiflung und der Sprachlosigkeit, wenn ein großes Unglück passiert. Ja. Und wie löst sich das auf, dass die Angst und die Furcht, die in uns ist, uns verlässt? Man lacht. Man kreiert einen Witz, um das schlimme Introjekt wieder nach außen zu geben. Ja. Der Bann wird gebrochen, man lacht.
Ja, also so wie Husten ja eben auch etwas ausstoßen soll, letztendlich die Viren und Bakterien und die Schadstoffe, so auch das Lachen. Und jedes Mal ist immer die psychische Komponente mit dabei.
Ja, also die psychische Infektion wird ausgelacht.
Ja, ganz genau.
Herausgelacht.
Ne? Ja. Also so, man kann mitunter dann vor Lachen hat man Bauchschmerzen. Ja. Ne? Also nach einem guten Kabarettbesuch oder wenn einen Abend lang beste Witze erzählt worden, man hat sich sozusagen krank und gesund gelacht.
Muskelkater hat man sich hat angelacht.
Muskelkater im ganzen Bauch. Der Bauch tut einem weh.
Ne? Weil alles sich bewegt, also Muskelkater.
Ja, wie vorhin beschrieben, eingangs von uns, ne?
Ja.
Also dieser psychophysiologische Vorgang des sich gesundlachens, sich zu befreien von schlechten Stimmungen, von Trauer, von Melancholie, also das geht mit dem Lachen. Also das geht jetzt nicht einfach darum, dass man jemanden befehlen kann, jetzt lach mal. Man muss ihn kitzeln, also mit einem guten Witz. Ne?
Ja.
Der muss wirklich auch gut sein und er muss auch passen in dem Moment. Ne? Also kommt auch oft drauf an, wer ihn erzählt und wann er erzählt wird und so. Ne? Also es passt nicht immer.
Wir können sehen, Heinz Erhardt in seiner Zeit nach dem Krieg hatte ja sehr großen Erfolg. Also allein wie er aussah, er sah ja aus wie ein Junge, aber auch wie ein Vater.
Ja.
Und mit seiner großen Brille sah er auch aus wie ein Fabrikant und machte seine Witze.
Ja. Ja.
Also er konnte die Witze machen. Mein Gott, wir waren ja uns geht es ja schon wieder so gut. Wir waren aber doch die böse Nation, die den Krieg angezettelt hat. Wir haben so furchtbare Sachen gemacht, aber es geht uns gut. Und so war er Vater und Sohn zugleich. Also er war ja in der Zeit des Krieges Sohn und jetzt war er Vater.
Ja, ja. Ja, und hier.
Es waren diese furchtbaren Erlebnisse, die er weggelacht hat in den 50er Jahren. Man hatte überlebt, man war aber schuldig, vor der ganzen Welt schuldig als Deutscher.
Ja.
Und er hat diese, ja, Späße gemacht, ja, und hat und quasi auch die Angst Klassikern weggelacht. Ja, eben.
Mit Klassikern, ja, ne? Also so berühmt ja so der Erlkönig, wer reitet zu, ja, spät durch Nacht und Wind, mhm, und das Pferd war lebendig, nee, der Prinz war lebendig und das Pferd war tot. Ne? Ja. So, also so verdreht er das dann, ja, immer. Ne? Oder eben, was ja sehr wichtig ist, dass tyrannische Gesellschaften keine Witze dulden. Ne?
Ja.
Also so wie im Dritten Reich durfte man nicht laut Gröfatz sagen, größter Feldherr aller Zeiten zu Hitler. Ne? Oder eben, warum hatte Napoleons Armee rote Hosen, weil sie im Blut gewartet sind. Und warum haben die Nazis braune Hosen, ne? Weil sie eben, ja, in der Scheiße gewartet sind. Ja. Ja.
Also so, das ist ja von Till Eulenspiegel, der war ja der politische Witz, ein politischer Satiriker. Mm-hmm. Und das kann ein tyrannisches System ja nicht ertragen, weil man dann sich auflehnen würde.
Richtig.
Der Witz gibt ja einen Schub zur Berechtigung des Auflehnens,
richtig,
zur Erneuerung.
Oder hier aus der DDR, der berühmte Witz, der in diesem einen Film dann zitiert wurde. Honecker sagt morgens, guten Morgen, liebe Sonne, wie geht's dir denn? Ja, sehr gut, sagt die Sonne. Und mittags sagt er, gute Sonne, wie geht's dir denn heute Mittag? Immer noch sehr gut, ne? Und abends, na, liebe Sonne, wie geht's dir denn? Ach, leck mich am Arsch, ich bin rüber in Westen. Also eben untergegangen, ja?
Ja, na? Na, ins bessere Teil gelaufen.
Ja, natürlich, oder? Ja. Also aus dem Osten, aus der Morgenröte, dem Arbeiter- und Bauernstaat entwichen, ja? Also es sind alles eben Abwehrmuster, ne, die ganz verdichtet, in einem Witz verdichtet etwas zum Vorschein bringen, ja?
Ja. Also in den Ende der 80er, 60er Jahre kam ja dann Otto.
Ja.
Jedem ein Begriff.
Ja.
Und gegen was hat er sich aufgelehnt?
Gegen die Moral.
Ja. Also gegen Autoritäten.
Ja.
Das war die 68er Revolution.
Genau. Mhm.
Er hat sich gegen Lehrer, gegen die Kirche, mhm, gegen alles aufgelehnt. Er, mhm, hat versucht, diese Autoritätshörigkeit abzuschütteln, ja, die wir noch hatten.
Kennst du Ottos Darstellung vom Märchen Rotkäppchen und der Wolf?
Nein.
Darf ich es erzählen?
Ja.
Also Rotkäppchen begegnet dem Wolf und der Wolf sagt, komm Rotkäppchen, ich bin nicht gefährlich, wie es im Märchen beschrieben wird, ich bin ein verwandelter Prinz. Das glaube ich nicht, sagt Rotkäppchen. Doch, du kannst mir glauben, das Märchen geht jetzt ganz anders aus. Pass mal auf, fass mich mal am Schwanz an und dann wirst du sehen, wie ich mich sofort in einen wunderschönen Prinzen verwandle. Ja, dann, also nimmt sich Rotkäppchen ein Herz und den Schwanz des Wolfes in die Hand und da gibt es einen Knall und es steht ein wunderschöner Prinz vor ihr, ne? Wunderschön, blond gelockt und ganz herrlich anzuschauen, ein Adonis. Und dann sagt der Prinz, siehst du Rotkäppchen, das Märchen geht doch anders aus, wie ich es dir eben schon prophezeit habe und jetzt kannst du mich wieder loslassen. Das war Ottos Version von Rotkäppchen. Ne? Ich hätte da noch viel vulgärere, aber die war ich jetzt hier in der nicht jugendfreien Zeit doch zu erzählen. Also da ist meine Scham doch zu stark. Ne? Aber
immer noch bekannt ist ja Ottos Sketch, das Wunder des Ärgers.
Sag's.
Ärgerns.
Erzähl ihn.
Kleinhirn an Großhirn.
Mhm. Mach.
Ja?
Erzähl's.
Ein Trinker sitzt in der Kneipe und wird angepöpelt. Das muss man hören, ne? So.
Mm, ja.
Und dann Auge, Ohr an Auge, was siehst du? Ich kann nur hören, da sagt einer, Saufbruder. Da steht einer, 2 Meter groß, Muskeln, Faust geballt. Ja, Auge an Großhirn, was soll ich machen? Zuschlagen. Also es ist da noch sehr viel differenzierter.
Mhm.
Ball die Faust. Der Trinker ballt die Faust. Kleinhirn an Großhirn. Zieh die Faust zurück. Du ziehst den Kürzeren, er ist viel stärker. Dazwischen,
ja,
ist das viel,
ja,
witziger,
ja,
das muss man hören. Ne?
Genau, ja.
Aber das Kleinhirn ist schlauer als das,
ja,
Großhirn,
ja,
unser Intellekt.
Ja, 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 ja. Mhm. Der Reflex
und Gewalt
ist besser.
Bringt nichts.
Nein, lieber der Humor.
Ja.
Ja, also unsere Sendung nähert sich dem Ende zu. Wir schließen es ab mit einem Stück, was wir nicht mehr ganz zu Ende hören können, aus Orpheus in der Unterwelt, also einem Klassiker der Opera Buffa, also der Operette. Und danach kommt Andreas Hiller mit dem heiteren Jazz für heute Abend. Also wir verabschieden uns für die nächste Zeit in 4 Wochen und wünschen ein paar schöne heiße Tage. Übrigens ein wunderbarer Filmtipp nach wie vor, ein alter Film von Billy Wilder, apropos der Hitze, Some Like It Hot mit Marilyn Monroe.